Bei uns wurde jeden Tag gebetet und jeden Tag die Bibel gelesen. Da habe ich ihn auch gefragt, sag mal, betest du manchmal? Und da sagte er zu mir, ich bete ununterbrochen. Mein Leben ist ein einziges Gebet. Ich möchte nicht weiter bestehen in einem anderen Zustand. Wer soll das für ein Zustand sein? Die Vorstellung, dass mir einer beim Sterben hilft und ich muss jetzt keine großen Umstände machen, sondern der kommt halt rein, ich kriege ein schönes Schlafmittel und dann werde ich abgemurkst, finde ich gut.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Über das Ende, Ihrem Chrismon-Podcast zu den Themen Tod und Sinn des Lebens. Mein Name ist Konstantin Sacher, ich bin Redakteur von Chrismon und spreche heute mit Sabine Rückert. Hallo.
Ja, hallo. Von Tod und Leben verstehe ich ja was.
Genau, ich werde Sie auch gleich noch unseren Hörerinnen und Hörer vorstellen, aber meine erste Frage ist immer die gleiche und die lautet, wann haben Sie denn das letzte Mal an Ihren eigenen Tod gedacht?
Sehr oft. Ich denke eigentlich schon immer sehr oft an meinen Tod, auch als Kind und als Jugendliche habe ich oft daran gedacht. Dann habe ich ihn so ein bisschen aus den Augen verloren, den Tod, weil dann so viel los war. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich in letzter Zeit, ich bin jetzt 64 Jahre alt, häufiger an den Tod denke und das ist auch angemessen in diesem Alter.
Aber haben Sie so eine Situation, die Sie schildern können, wo Ihnen das in letzter Zeit mal so aufgegangen ist oder ist es eher so ein Grundrauschen?
Es ist ein Grundrauschen, aber es ist mir ganz besonders aufgegangen, als mein Mann eine schwere Herzoperation hatte und ich mir nicht nur Gedanken über meinen eigenen Tod gemacht habe, sondern über seinen. Und das war allerdings sehr, sehr bitter. Also ich habe auch als ganz junge Frau, da waren wir auch schon zusammen, wir sind ein sehr, sehr altes Liebespaar, also aus der Schulzeit noch. Wir waren 17, als wir uns kennengelernt haben. Jetzt sind wir beide 64, da war mein Klassenkamerad.
In einer Turnhalle habe ich gelesen.
Ja, stimmt. In einer Turnhalle bin ich ihm begegnet, das weiß ich aber nicht mehr. An diese Begegnung kann ich mich nicht mehr erinnern. Es war eine Sonderveranstaltung im Volleyball und ich war keine Volleyballspielerin, es sollte aber eine Volleyballgruppe aufgebaut werden und wer Lust hatte, sollte da kommen und da bin ich auch hingegangen und da habe ich mit ihm angeblich Volleyball gespielt und habe keinen Ball erwischt, was ihm im Gedächtnis geblieben ist, aber er fand mich auch nett und ich habe mich vor allem daran erinnert, dass ich keinen Ball erwischt habe und bin nie wieder hingegangen. Und da soll ich angeblich mit ihm gespielt haben. Das weiß ich aber nicht mehr. Ich habe ihn dann in Erinnerung, als er eben sehr nett war und in meine Parallelklasse gegangen ist. Und da aus diesen Begegnungen aus dem Gang und dann aus gemeinsamen Schulfreunden hat sich dann unsere Liebesgeschichte entwickelt. Ja, und bis heute hält sie an. Und ich habe dann eben auch schon als ganz junge Frau nachts wach gelegen und habe mir Sorgen gemacht. Also da waren wir vielleicht 20. Da habe ich schon Angst gehabt, dass ich ihn irgendwann mal verliere. Und die Angst habe ich jetzt wieder.
Aber ist die Operation erstmal gut ausgegangen?
Ja, es geht ihm gut, aber er ist eben auch 64. Und im Gegensatz zu mir hat er eben jetzt schon einen richtigen Hieb verpasst bekommen vom Schicksal. Und auch wenn die moderne Medizin das immer wieder abfängt, ist es trotzdem eine Erinnerung daran, dass das hier nicht ewig weitergeht.
Jetzt sind wir schon mitten im Thema, aber ich hatte ja gesagt, ich würde Sie auch noch vorstellen. Das möchte ich einmal kurz machen. Und zwar, Sabine Rückert ist geboren 1961 als letztes von 4 Kindern in München. Als Tochter des Pfarrers Georg Rückert und der Diplom-Wirtschaftslehrerin Gertrud Rückert, die auch schon aus einer Pfarrersfamilie kam, also sozusagen ein richtiges Pfarrersdynastie.
Ja, furchtbar, die rekapitulieren sich immer wieder selber, die Pastoren.
Obwohl sie damit ja jetzt zumindest von ihrer Seite der Familie ja gebrochen haben, also ihre Tochter ist jetzt keine Pfarrerstochter.
Nein.
Sabine Rückert ist Journalistin und begann ihre Karriere bei der Bild-Zeitung, wechselte dann sozusagen die Seiten, ging zur Taz und dann später zur Zeit, wo sie dann bis 2023 auch stellvertretende Chefredakteurin war.
Bis 2024. Am 15. Januar 2024 war mein letzter Arbeitstag.
Und vor allem ist sie auch bekannt eben als Doppelpodcasterin, Zeitverbrechen-Podcast und Unter Pfarrerstöchtern.
Ja.
Also nochmal schön, dass Sie dabei sind und Lust und Zeit haben, mit mir über den Sinn des Lebens und das Sterben zu sprechen.
Ja, was gibt es Interessanteres als das?
Ich möchte zu Beginn mal den Anfang eines Textes von Ihnen vorlesen, den ich gefunden habe aus dem Jahr 2004. Und das geht so los. Meine Urgroßmutter brachte 13 Kinder zur Welt, ich bloß eins. Auf einer bräunlichen Fotografie sehe ich sie sitzen, eine kleine Frau, müde von Pflichterfüllung und dem Dienst an Mann und Familie. Von ihren Kindern starben 2 unter der Geburt, 3 starben in den ersten Lebensjahren. 8 wurden erwachsen. Sie sitzen auf dem alten Bild um meine Urgroßmutter herum. 4 Söhne, 4 Töchter. Es ist eine letzte Familienaufnahme aus dem Jahr 1914. Von den 4 Söhnen kehrten 2 von der Front nicht zurück. 3 Töchter starben am Elend des Ersten Weltkriegs. Nur 3 der 13 Kinder meiner Urgroßmutter wurden alte Leute. 10 hat sie verloren. Mhm. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, puh, ja, also so viel Tod.
Ja, wahnsinnig. Das haben wir uns abgewöhnt, aber das war früher ganz normal, nicht? Dass die Leute ihre Kinder reihenweise verloren haben. Auch Friedrich Rückert, der angeblich mein Vorfahr gewesen sein soll, der Dichter, der Friedrich Rückert, der hat ja die Kindertotenlieder gedichtet, die dann von Gustav Mahler vertont worden sind. Und der hat auch Kinder verloren und hat darüber eben diese Lieder geschrieben. Und Martin Luther hat Kinder verloren. Also jeder, der vor unter Neuzeit oder vor unseren modernen Zeiten und vor unserer modernen Medizin geboren worden ist, hat Kinder verloren. Die Leute wurden auch früher nicht so alt. Also wir haben ja auch deswegen diese Grenze von 65 mit der Berufstätigkeit, weil die Leute einfach nur 70 wurden, wenn es hochkam. Und wenn man in Biografien blättert von Leuten, die nach dem Zweiten Weltkrieg in der Politik waren oder sonst wo in der Wissenschaft, dann ist es in der Regel mit 65, 66, 67 aus. Also älter wurden die nicht. Die haben natürlich auch gequalmt wie die Schlote und haben Whisky getrunken oder sonst was. Aber die Lebenserwartung ist eben, dass die so explodiert, das ist was Neues.
Ja, ich hatte vor allem gedacht, als ich das las, wenn ich jetzt zum Beispiel mal in meinem Podcast eine Gästin hatte, bei der das Kind gestorben ist, und dann ist das natürlich wahnsinnig krass, und darüber hat sie dann ein Buch geschrieben. Ich denke jetzt noch eine Folge, die ich hatte mit der Autorin Katja Lewiner, und es ist mir ganz nahe gekommen, und es ist einfach krass, ja, so ein kleines Kind stirbt, und das ist einfach, ja, in so großem Ausmaß, und trotzdem hat ihre Urgroßmutter ja weitergelebt. Sie ist ja deswegen daran offenbar nicht zugrunde gegangen.
Das weiß ich nicht. Ja. Ich habe die Urgroßmutter nie kennengelernt. Ich habe ja nicht mal meine eigenen Großeltern kennengelernt. Also meine Eltern waren schon etwas fortgeschritten im Alter, als sie mich bekommen haben, was bedeutet hat, dass ich meinen Großvater noch kennengelernt haben musste, als Kind im Kindergartenalter, aber daran kann ich mich nicht erinnern. Die einzige Person, und von der weiß ich das hier auch alles, auch woran die gestorben sind, an der Diphtherie und sonst was, das habe ich von meiner Großtante, also der Tante meiner Mutter, eines dieser 13 überlebenden Kinder. Sie und ihre beiden Brüder haben überlebt. Ein Bruder ist kinderlos verstorben und der andere hat nur ein einziges Kind gehabt, das war mein Vater. Und sie selber ist auch kinderlos dann verstorben, im Alter allerdings von 107 Jahren. Also die hat sozusagen das Leben ihrer 12 Geschwister mitgelebt, von der Länge her jedenfalls.
Ist das die Großtante Johanna, die auch in dem Text vorkommt?
Ja, genau. Das ist meine Großtante Johanna, die ist 1880 oder was geboren und
106 geworden.
Die ist 1880 geboren und 1988 gestorben. 1880 geboren und 1988 im Alter von 107 Jahren.
107.
Ja, gestorben.
Es ist, Sie sagen, Sie wissen nicht, ob die Urgroßmutter aber sie hat ja auf jeden Fall zumindest physisch ja weitergelebt. Also wenn sie folgt daran, sie ist nicht daran wirklich zugrunde gegangen in dem Sinne, auch wenn man das natürlich nicht weiß, man kann nicht in sie reingucken, vielleicht ist sie innerlich schon auch daran zugrunde gegangen. Aber ich dachte trotzdem, dass es so eine wahnsinnige, wie man es heute modern sagt, Resilienz offenbar vorhanden war, dass man mit sowas leben konnte.
Ja klar, die Leute hatten ja auch andere Biografien, die mussten resilient sein. Und heute rennt man ja bei jedem Pups zum Psychologen und denkt, man muss das jetzt alles aussprechen und so weiter. Also ich glaube, das ist natürlich, wir sind in einem verwöhnten Zeitalter mit verwöhnten Leuten, die den ganzen Tag in sich hineinhorchen, während sie ein Cappuccino schlürfen. Also keine Ahnung. Es ist ja interessant, als in der Ukraine der Krieg ausbrach, hieß es ja auch, die Bevölkerung der Ukraine, die kann ja gar nicht kämpfen, das sind ja lauter verweichlichte Knaben, die sitzen in ihren Latte Macchiato da in den Cafés herum und die sollen jetzt an die Front. Und die sind dann an die Front und die haben sich innerhalb kürzester Zeit komplett verändert. Und das würde bei uns auch geschehen, wenn wir in eine wirkliche Notsituation geraten würden und nicht den ganzen Tag mit unserem Pipifax beschäftigt wären.
Höre ich ein wenig Kulturpessimismus heraus oder war das jetzt, wäre das eine Überinterpretation der Aussage?
Nee, Kulturpessimismus nicht, aber Undankbarkeit stelle ich fest. Ich stelle fest, dass ich in einem Volk lebe, in dem ständig gemeckert wird, in dem ständig gemosert wird und in dem die Leute undankbar für das sind, was das Schicksal ihnen ermöglicht und immer nur die sehen, wie das Glas halb leer ist und der Staat soll dieses machen und der Staat soll jenes machen. Auf den Politikern wird rumgetrampelt und auf allen Leuten, die Verantwortung übernehmen und die meisten, die das tun, sitzen den ganzen Tag vor dem Computer und zählen ihre Zehen durch und fragen sich, wo es ihnen jetzt wehtut. Das ist das, was mich wirklich nervt.
Aber man sagt ja auch, dass man, oder manche Leute sind davon überzeugt, dass sie viel von ihren Vorfahren in sich haben. Wie sehen Sie das? Glauben Sie, dass Sie was von dieser, ja, ich habe es Resilienz genannt oder von dieser Widerstandskraft da ihrer Vorfahren in sich haben?
Ich hoffe. Ich weiß es nicht. Ich hoffe.
Aber spüren Sie spüren Sie irgendwie eine Verbindung? Denken Sie manchmal an die? Ja, oder?
Ich denke schon an die, obwohl ich sie nicht gekannt habe und obwohl ich sie vielleicht nicht mal mögen würde. Was ich da so höre oder gehört habe von meinen Vorfahren, ist jetzt nicht so furchtbar sympathisch. Also es waren harte Leute, nicht? Und die Frauen wurden halt unterdrückt nach Strich und Faden, wie es halt so war nach dem Ersten Weltkrieg. Da hat man halt auf den Frauen herumgetrampelt. Aber ich denke schon, dass ich da eine gewisse Kraft in mir habe. Aber ich hoffe auch, dass der Tag, an dem ich das beweisen muss, nicht kommt.
Dieser Text, den ich da zitiert habe, der ist ja sehr interessant in Bezug auf sagen, Ihre Familie. Sie schreiben da ja ganz viel, unter anderem eben auch von dieser Großtante Johanna. Mhm. Es scheint ja auch eine sehr harte Person gewesen zu sein mit sich selbst, aber auch, sie hat ja auch eine Rolle gespielt in ihrem Leben. Sie hat sie irgendwie öfter mal ins Bett gebracht, erfährt man aus dem Text.
Ja, so, sie war eigentlich eine sehr nette Tante. Also ich habe ihr viel zu verdanken. Ich habe sie in diesem Text habe ich sie, glaube ich, ein bisschen zu schlecht dargestellt. Ich habe mir das dann hinterher auch vorgeworfen. Aber ich habe sie halt dargestellt in ihrer Zeit und in dem, was sie uns von dieser Zeit vermittelt hat. Ja? Und diese Zeit, die sie uns vermittelt hat, war fürchterlich. Und ihr ganzes Frauenbild und ihr Rollenbild, und das war grauenhaft, wirklich. Wenn sie aber da von Abstand genommen hat und es nicht darum ging, sondern wenn es darum ging, dass sie irgendwas zusammengebrutzelt hat oder dass sie uns sehr, sehr viel vorgelesen hat, vor allem mir, als ich noch nicht lesen konnte, da war sie wunderbar.
In dem Text kommt der Satz, wer keine Jungfrau ist, ist kein Mensch.
So, ja, das hat sie gesagt. Das ist ja zum Beispiel solche Sätze ist natürlich Wahnsinn, nicht? Es ist natürlich Wahnsinn, wenn man das heute so hört. Das haben die damals, es klingt wie im Das klingt wie in Afghanistan, so ungefähr, da würde man das heute auch sagen.
Und wie waren Ihre eigenen Eltern, waren die auch so noch von dieser Strenge geprägt? Wie sind Sie aufgewachsen? War das ein strenger Pfarrershaushalt?
Als es mich erreicht hat, nicht mehr. Meine Geschwister haben dann noch andere Dinge erzählt, wie die erzogen worden sind, aber bei mir waren meine Eltern schon ältlich, meine Mutter war fast 45 und mein Vater 47, also die waren nicht mehr jung und der Weg war schon getrampelt von meinen größeren Geschwistern, ich bin da dann nur noch durchspaziert. Ich habe eher mich vor der Liebe meiner Eltern in Acht nehmen müssen. Also mich hat weniger die Strenge meiner Eltern zu Widerstand gereizt als ihre übergriffige Leidenschaft für mich, den Nachzügler. Und dieses ständige Aufpassen auf mich und das ständige, ich wurde immer abgeholt und hingefahren und ich wurde behandelt wie eine Prinzessin.
So wie heute eigentlich alle Leute es mit ihren Kindern machen.
Ja.
Also nicht alle natürlich, aber ja, viele.
So wie ich es dann später auch gemacht. Ich habe ja nur ein Kind, aber bei mir haben sie sich dann völlig auf mich konzentriert, was dazu geführt hat, dass ich erstmal das Gefühl hatte, ich bin lebensunfähig. Ja, ich kriege gar nichts alleine auf die Beine. Das musste ich mir dann selbst erkämpfen.
Und aber hat die Religion, also Sie haben das mal in einem anderen Podcast, habe ich das gehört, erzählt, Ihr Vater war dann ja auch kein Pfarrer mehr, hat dann nicht mehr als Pfarrer gearbeitet, obwohl man ja gesagt hat, er ist trotzdem irgendwie Pfarrer geblieben. Mhm. Aber also Sie sind ja sich in einem klassischen Pfarrhaus aufgewachsen, oder? Jetzt kommt die Werbung. Kennen Sie Chrismon eigentlich schon? Bei uns dreht sich alles um das Leben. Freude und Leid, Glück und Unglück, immer mit dem Blick auf Lösungen. Mut zum Leben, das ist Chrismon. Wenn Ihnen das gefällt und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, werden Sie Digitalabonnent. chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.
In gewisser Weise schon, ja. Doch. Bei uns wurde jeden Tag gebetet und jeden Tag die Bibel gelesen. Also insofern, und wir sind jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Und da sind wir, das war ganz wichtig, der Kirchgang. Da wurden wir auch dazu, sagen wir mal, gezwungen ist jetzt ein schweres Wort, aber eigentlich ja. Also hieß es, da wurde jetzt
gesagt, aber gab es Widerstand? Also
Sie haben schon versucht, das zu umgehen. Aber der war zwecklos. Also wir gehen alle gemeinsam in die Kirche, das war so. Und wer da ausgeschert ist, der musste schon irgendwie Lungenentzündung haben oder sowas. Aber normalerweise waren wir alle da in einem Auto gesessen und sind dann in die Kirche gefahren. Und meine Eltern, beziehungsweise mein Vater, hat rausgesucht, wo wir hinfahren. Also wir sind nicht in die Kirche. Wir waren ja in München, hatten auch eine Zuständigkeit in der Gemeinde Pasing, Himmelfahrtskirche. Die war uns eigentlich zugeordnet, aber da wollte mein Vater da nicht hingehen, weil ihm die Predigten da nicht gut genug waren. Und dann sind wir also sonst wohin gefahren, um uns eine Predigt anzuhören. Und danach, als wir nach Hause gefahren sind, wurde die Predigt dann kritisiert.
Nur von ihm oder von allen?
Nur von ihm. Die anderen hatten ja keine Ahnung. Das waren ja die Kinder und meine Mutter hat sich dafür nicht interessiert. Aber von ihm wurde dann die Predigt auseinandergenommen, manchmal auch von meinen großen Geschwistern, die haben dann auch noch was dazu gesagt. Aber ich fand es vor allem langweilig.
Bis zu welchem Alter war man da verpflichtet mitzugehen?
Also, ich war ja am Schluss alleine zu Hause. Also ich bin... Als ich 10 Jahre alt war, ist meine Schwester ausgezogen, meine letzte Schwester. Und alle anderen sind ja viel älter als ich. Mein ältester Bruder war aus der ersten Ehe meines Vaters, der war ja 20 Jahre älter als ich, der lebt schon gar nicht mehr. Hm. Meine nächste Schwester ist 5 Jahre älter. Und als die ausgezogen ist, mit 16 ist die raus, da war ich dann alleine und da hörte dann das auch auf.
Und haben Sie dann als Kind die Religiosität ihrer Eltern oder auch der ganzen Familie eher so interessant gefunden? Hat sie das fasziniert oder war es eher eine Belastung?
Ich fand es eher belastend. Also ich habe da was mitbekommen, womit ich nichts anfangen konnte. Ich habe natürlich die Geschichten aus der Bibel dann kennengelernt und die habe ich dann auch im Religionsunterricht gemalt. Dann hatte ich ja Konfirmationsunterricht und so. Der war aber sehr schwach. Und ich hatte... Ich habe das alles mitbekommen, aber ich habe es nicht begriffen, sagen wir es mal so. Ja. Ich hab so einen Rucksack mitbekommen, aber was da drin ist, habe ich gar nicht gewusst. Ich habe ihn dann erst als erwachsene Frau ausgepackt und habe erkannt, dass wie viel mir da mitgegeben worden ist. Wie viel, also wirklich viel. Aber auch diese Passionen, und in die wir jeden Karfreitag gegangen sind oder die wir zu Hause angehört haben. Da waren damals noch Vinylplatten, ne? Das war so eine Passion, die hat ja dann schon 3 Stunden die Matthäus-Passion oder 3,5, und da muss man dann schon mehrfach die Platte umdrehen. Das sind da so eine richtige Sammlung. So wie Fischer Dieskau, die schöne Müllerin oder so. Das waren so richtige Bücher. Da waren die Vinylplatten drin, so richtige Kartons. Und da wurde dann eine nach der anderen aufgelegt, und so haben wir dann entweder sind wir in eine Passion gegangen oder, was häufiger vorkam, wir haben sie zu Hause auf Vinylplatten gehört und haben dabei die Bibel mitgelesen. Also das, was der Evangelist singt, das konnte man ja mitlesen, und dazwischen kamen dann die... Früher war das so, dass ich immer mich gefreut habe, wenn der Evangelist dran ist, weil ich dann eben einen Text hatte, den konnte ich mitlesen, und dann musste ich mir die endlosen Arien
anhören. Ja,
musste
ich mal alles wiederholen, wiederholen,
wiederholen.
Ja, jetzt
ist umgekehrt. Jetzt freue ich mich über die Arien und der Evangelist stört mich eher.
Ja, aber also einmal ein Rucksack hört sich jetzt eher so an wie eine Belastung, aber Sie meinten das jetzt eher den Rucksack, den Sie mitbekommen haben.
Kommt drauf an. Also es kommt, wenn Sie ein Bergsteiger sind, wissen Sie, der Rucksack ist eine Belastung, wenn man raufsteigt, aber wenn man oben ist und da ist ein Butterbrot drin, dann ist er keine Belastung, sondern eine Freude.
Und ist das ein passendes Bild so für das mit dem Bergsteiger?
Also, ja, ich finde schon.
Aber ich will nur gerne herausfinden, inwiefern es sie auch belastet hat. Also was war das Belastende daran? Also man, klar, die Verpflichtung kann man sagen, man musste zum Gottesdienst gehen. Das kann natürlich irgendwann einen belasten, weil man will lieber was anderes machen. Aber es ist ja auch eine relativ harmlose Belastung. Das ist ja nur einmal in der Woche.
Ja, nee, es war schon, also ich habe ja gesagt, dass die, wir haben auch sehr viel Kirchenlieder zu Hause gesungen. Daher kenne ich auch alle Kirchenlieder, die, also, oder weitgehend alle Kirchenlieder, die im evangelischen Gesangbuch stehen. Wir haben auch jeden Tag die Bibel gelesen. Das war aber auch keine Belastung in dem Sinne. Also es war halt, die Belastung war für mich mit der Konfrontation damit, dass ich mit etwas beladen wurde, was mich letztlich nicht interessiert. Ja, es war sehr gegenwärtig, aber es hat mich nicht interessiert, sagen wir es so.
Und wenn Sie versuchen würden, so den Glauben von Ihrem Vater oder auch Ihrer Mutter zu beschreiben, war das eher so ein lebensbejahender Glauben? Es gibt ja verschiedene.
Obwohl protestantisch war es sehr lebensbejahend. Und ich bin sehr froh, dass ich in München aufgewachsen bin, wo der Katholizismus den Protestantismus in die Suppe gespuckt hat. Denn also die Lebensart in München ist natürlich eine andere als in den protestantischen Gegenden, nicht? Und das merkt man auch. Und insofern war der Glaube meiner Eltern außerordentlich lebensbejahend. Also da wurde viel gegessen und viel getrunken und viel gefeiert. Es war sehr lustig. Also das war okay.
Also es war eben einer eher, der dem Leben eine Basis gibt, auf der man vielleicht vertrauensvoll nach vorne schreiten kann, als einer, der das Leben nach unten drückt und sagt, krieche bitte lieber.
Ja, das ist es. Also ans Kriechen hat man uns nicht gewöhnt. Im Gegenteil, es war ja so, dass uns eigentlich gesagt worden ist, ist, diese Instanzen hier auf Erden sind vorläufig. Das ist also alles diskutabel. Worüber wir hier mit Menschen zu tun haben, das ist wichtig, es braucht eine Ordnung und so weiter, aber irgendwo sind Grenzen und es gibt eine höhere Ordnung. Und der Bundeskanzler und der amerikanische Präsident sind nicht die letzten Machthaber. Und das befreit einen unglaublich im Umgang mit Hierarchien zum Beispiel. Also das war ganz wichtig, dass wir von niemandem rumbuckeln müssen.
Ist aber schon auch eine interessante Interpretation des Protestantismus, weil der ja auch oft sehr hierarchisch ist. Man sagt zwar einerseits immer, wir sind demokratisch, aber wenn man mal genau hinguckt, ist es eine sehr hierarchische Organisation.
Ist das so? Also ich weiß es nicht. Ich kenne nur den Katholizismus. Da gibt es im Papst und da kommt es mir noch sehr viel hierarchischer vor. Ja. Aber ich weiß es nicht. Ich bin ja bin zwar ein braves Mitglied der Kirche, aber das war's dann auch. Ich bin ja nicht im System. Ja, und wahrscheinlich würde ich da auch nicht sehr glücklich werden.
Oder man könnte auch sagen, wenn man es jetzt gar nicht so auf die Kirchenhierarchie bezieht, sondern so auf die Hierarchie im Leben. Also sagen, Gehorsam ist ja durchaus auch eine protestantische Tugend immer gewesen, wenn man mal in die Geschichte guckt. Also ich meine, die.
Ja, kommt drauf an, wem. Ja. Ich nehme jetzt gerade mit meiner Schwester, wir haben ja, vielleicht kommen Sie da noch drauf zu sprechen, einen Bibelpodcast, meine Schwester und ich, unter Pfarrerstöchtern heißt der. Da nehmen wir jetzt gerade die Apostel durch. Und diese Apostel werden ja auch immer sind ja Juden und versuchen ihrer Mitgläubigen beizubringen, dass der Messias jetzt schon da war und dass man auf den jetzt nicht mehr warten muss. Und da werden sie von ihren Mitgläubigen und von ihren hierarchischen Vorgesetzten und von den ganzen Glaubensführern werden sie auch immer auf den Pott gesetzt und sie sollen jetzt mal aufhören, von diesem Jesus zu schwafeln und dieses Gelaber von dem Jesus würde ihnen allen furchtbar auf die Nerven gehen. Und dann sagen sie, ja, wem sollen wir mehr gehorchen, euch oder Gott? Und das ist natürlich etwas, was, also diese Freiheit, ja, man befreit sich von den Hierarchien und den Vorschriften der Menschen, weil man etwas, ein höheres Ziel hat und eine höhere Eingebung hat.
Ja, der Gehorsam Gott gegenüber ist jetzt, je nachdem, wie man Gott versteht, nicht unbedingt einfacher oder besser geartet
als der den Menschen natürlich. Gegenüber. Der Gehorsam gegenüber Gott führt auch in den Terrorismus, wenn man es zu gut meint mit der Menschheit, nicht? Dann legt man Bomben, weil man die anderen auf den wahren Pfad bringen will. Das sehen wir ja auch in allen möglichen Ländern der Welt. Aber wenn man es im Rahmen sieht, ist es auch so, ich meine, ich muss jetzt gerade, über meinen anderen Podcast habe ich jetzt gerade eine Folge aufgenommen. Ich habe noch einen zweiten Podcast, der heißt Verbrechen und da auch bei der Zeit online abrufbar. Und da haben wir jetzt gerade eine Folge aufgenommen, die geht über die Nürnberger Prozesse. Und die Mörder und die Schreibtischtäter, die da vor Gericht saßen und dann auch zum großen Teil später hingerichtet worden sind, die haben sich alle darauf hinausgeredet, dass sie ja den Gesetzen entsprechend, den geltenden Gesetzen entsprechend gehandelt haben. Ja, ich kann nichts dafür, wenn ich den Befehl bekomme, ich soll die Juden abholen und hinrichten und auslöschen, dann ist das eben damals im Gesetzbuch unserer Zeit gestanden. Und was kann man mir jetzt da vorwerfen? Und da wurden sie dann auch darauf hingewiesen, dass es auch noch andere Gesetze gibt und die tiefer sind und tiefer liegen als das, was ihnen die Nazis da vorgeschrieben haben. Und das gilt auch.
Der eben diesen Protestantismus, der so in dieser sehr preußischen Tradition steht. Ich weiß nicht, ob Sie den Film Das Weiße Band kennen. Da geht es ja mal so, da kommt es auch vor, dieses Pfarrhaus, wo eben auch der Gehorsam gegen Gott zeigt sich natürlich auch im Gehorsam gegenüber dem Staat, der ja letztendlich verstanden wird als einer von Gott gewollt, der von Gott gewollt ist. Also das haben Sie zumindest nicht so erlebt.
Nein, gar nicht. Ich habe Das Weiße Band ist einer der Filme, vor denen ich Angst habe. Ich habe es immer wieder, ich habe es auch abgespeichert als einen Film, den ich unbedingt sehen will, aber ich traue mich nicht.
Das ist wirklich in einem vielerlei Hinsicht faszinierend und ein bisschen haben Sie zu Recht Angst davor, ja, weil er lässt Angst, einen nicht so richtig los.
Ja, ich bin noch eine Pfarrerstochter und deswegen habe ich da auch Angst vor diesem Film. Aber ich habe ihn bis heute nicht gesehen, obwohl ich ihn schon lange auf meiner Liste habe.
Dann, um nochmal zurückzukommen auf das, was Sie eben in dem Rucksack hatten, als Sie da dann irgendwann ausgezogen sind von zu Hause, dann war es vielleicht auch sowas wie Vertrauen in das Leben, dass es gut gehen könnte, dass ja, es so.
Durchaus. Ich habe ja auch, bin jetzt aus einem Elternhaus, meine Eltern wurden ja dann Unternehmer. Wir haben jetzt auch nicht in armen Verhältnissen gelebt, sondern ich habe alles bekommen, was ich gebraucht habe und ich war jetzt nicht schlecht ausgestattet. Ich habe auch ein bisschen Geld bekommen und bin dann losgezogen und habe mir gedacht, was kostet die Welt? Also es war kein Problem. Also ich hatte in meinem Leben, das muss ich jetzt wirklich sagen, noch nie wirklich existenzielle Probleme. Ja. Und das habe ich vorhin auch gemeint, dass damit geht es, so geht es vielen in meiner Generation, wir hatten keine Probleme mit Umweltvernichtung und das sehe ich jetzt erst alles. Wir sind damals so rumgeknattert mit unseren Autos und haben uns gedacht, was kostet die Welt? Und jetzt ist es eben so, dass die Leute, die jetzt groß werden, also mit einer Weltsituation konfrontiert sind, die natürlich sie in einer Art und Weise an den Tod denken lassen, wie wir das nicht mussten. Vielleicht bin ich da aber auch ungerecht. Also im Kalten Krieg groß geworden, das stimmt. Da gab es auch immer mal wieder die Problematik, dass es einen Atomkrieg geben könnte. Also vielleicht verkläre ich das.
Oder die
auch
Angst vor der Atomkraft, Tschernobyl, da hatten wir natürlich auch reale Angst vor dem Reaktorunfall.
Ja, das stimmt, da hatten wir eine reale Angst und dann die großen Aufstände gegen die Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf in Bayern damals. Da bin ich auch mitgefahren, aber das war eher ein Ausflug, ne?
Ist ja vielleicht für manche auch heute ein Ausflug, man muss es ja verbinden, sonst geht man nicht hin. Wenn es nur blöd ist, dann geht man nicht zu den wichtigen Demonstrationen. Ja, klar. Also das war ein Grundvertrauen und das ist es eins, Sie haben gesagt, Sie haben keine existenziellen Probleme, aber trotzdem ist ein Leben nicht nur ein Auf, wahrscheinlich ging es irgendwann trotzdem mal auch ab. Also
natürlich.
Also gab es irgendwie so Ereignisse, die dieses Grundvertrauen radikal in Frage gestellt haben trotzdem?
Auch ja. Also ich habe jetzt keinen Krebs bekommen oder so, aber und ich bin auch nie richtig im Stich gelassen worden. Ich bin auch von Menschen nie existenziell enttäuscht worden, dass irgendwie ich geheiratet hätte und dann hätte mein Mann gesagt, nein, ich brenne jetzt mit meiner Sekretärin durch oder dieser ganze Scheiß, ja, der ist mir erspart geblieben. Ich habe auch kein behindertes Kind oder irgendetwas, was einen wirklich fragen lässt, gibt es einen Gott, ja, sondern mit mir hat's das Leben eigentlich immer gut gemeint und als ich eine junge Frau war, hatte ich eine Zeit lang, also nach dem Abitur ging das los, hatte ich eine Zeit lang Angstzustände, die aber dann irgendwann von sich aus aufgehört haben. Das war zum Beispiel etwas, wo ich wirklich dann auch Sorge hatte. Ja, ich kann mir das heute sehr gut erklären, warum ich, aber damals war das für mich unbegreiflich, warum kriege ich jetzt Angstzustände? Ich
habe
Panikattacken bekommen. Naja, weil, ehrlich gestanden, weil ich natürlich vollkommen abhängig war von meinen Eltern und weil ich den Eindruck hatte, ich bin alleine nicht in der Lage, lebensfähig zu sein. Ich habe 1000 Nachhilfelehrer gehabt, mir wurde es vorn und hinten reingeschoben und ich habe alles, was ich gewünscht habe, habe ich bekommen und gleichzeitig wurde furchtbar auf mich aufgepasst. Also es war eine erstickende Situation und deswegen habe ich auch keine Luft mehr gekriegt. Und erst als ich dann ausgezogen bin und zuletzt, als mein Vater gestorben ist und man mir aufhörte, auch in mein Leben reinzureden, ja, da hat das dann aufgehört. Aber schlagartig. Ich war auch nie bei einem Psychologen oder so, sondern ich habe immer gedacht, ich muss das mit mir alleine ausmachen. Das ist auch so ein Scheiß. Ja, heute würde ich sagen, ich gehe mal zu einem Therapeuten und berede das mit dem. Der hätte das wahrscheinlich relativ rasch aus der Welt geschafft. Aber damals dachte ich, Psychologe, da ist man dann stigmatisiert und das war in den 80er Jahren. Ne?
Aber wir hatten es ja vorhin ganz klein bisschen mit Kulturpessimismus, auch wenn Sie gesagt haben, nee, aber die Leute sind alle so wehleidig und so, dann könnte man sagen, manche Sachen haben sich auch verbessert. Man kann einfach zum Psychologen gehen, ohne dass man sich gleich schlecht fühlt.
Ja, das ist wahr. Ich hätte damals vielleicht auch gehen sollen. Ja. Aber das sind schon viele Schwellen abgebaut worden in dieser Hinsicht.
1988 ist Ihr Vater gestorben, habe ich gelesen.
Ja, da war ich 27 Jahre alt.
Haben Sie das mitbekommen? Haben Sie den Sterbeprozess begleitet?
Ja, klar, ganz eng begleitet. Also das war eigentlich die schönste Zeit mit meinem Vater. Da muss ich auch sagen, das klingt jetzt blöd, aber das war genau die richtige Länge des Abschieds. Es war nicht so, also ganz schlimm ist ja, wenn einer tot umfällt. Und man kann ihm nichts mehr sagen, man hat vielleicht noch Streit gehabt oder Missverständnisse standen im Raum und dann ist er auf einmal weg und dann muss man mit dieser Lücke leben. Das andere ist, dass einer jahrelang rumliegt und meckert und so oder den Verstand verliert oder ihn gewickelt werden muss oder so und damit zur Belastung für seine Umwelt wird und für die Mitmenschen. Und beides war nicht, ne? Sondern er hat eine Diagnose bekommen, das war Anfang August 1988 und er ist gestorben am 31. August. Er hat am 1. August die Diagnose bekommen, dass er ein paar Wochen noch zu leben hat. Das war Bauchspeicheldrüsenkrebs in weit fortgeschrittenem Zustand. Und am 31. August ist er gestorben, also genau einen Monat. Und in diesem Monat haben wir uns sehr, sehr viel unterhalten. Er war in der Klinik und wir hatten da so ein Familienzimmer, da waren wir alle dabei oder abwechselnd, haben auf ihn aufgepasst. Und da habe ich ihn auch gefragt, sag mal, betest du manchmal? Und da sagte er zu mir, ich bete ununterbrochen. Mein Leben ist ein einziges Gebet. Und da habe ich mir gedacht, das werde ich nie vergessen, diesen Satz. Das war ein sehr schöner Satz. Aber da habe ich auch gemerkt, wie fromm er ist.
Also hat es ihm dann auch dieser Glaube ihn über diese letzte Schwelle getragen,
ja,
in einer gewissen
ja,
Weise?
Ja, ich würde sagen, ja.
Und wie war das für Sie? Sie waren ja noch eine junge Frau. So, dann stirbt der Vater. Gut, Sie haben gesagt, er war schon immer eher ein älterer Vater.
Ja.
Ja, aber
also dieses ich sterbe, mach Abitur, ich sterbe, ich bin alt, das war schon immer, also es war schon immer ein Druck. Ich habe ja gesagt, seine Generation wurde eben 65, ja, oder vielleicht mit Hängen und Würgen 70. Aber dass man da also auf die 80, 90 zugehen konnte, selbstverständlich, mein Vater ist 1914 geboren, also das war nicht selbstverständlich. Die Leute in seinem Alter sind alle so um die 70 gestorben. Er war 74 da und ich weiß noch, dass er, als ich Abitur machte, und da hatte ich furchtbar schlechte Noten und davor, also nicht zu Abitur ging es dann, aber davor hatte ich furchtbar schlechte Noten und dann hat er eine wahnsinnige Sorge bekommen, dass er das nicht mehr erlebt, dass ich Abitur mache, ja, oder dass ich mein Studium abschließe. Das war ständig unter diesem Damoklesschwert. Ja, mein Vater ist alt und krank und hatte auch mehrere Zivilisationskrankheiten, die er sich selbst zuzuschreiben hatte, wegen zu vielen Essens und so vielen Trinkens und da war er halt, hat er halt dann am Schluss Diabetes gehabt und einen wahnsinnigen Bluthochdruck und so weiter und war viel zu dick. Also heute würde man sagen, klar, also lauf mal, geh mal ein bisschen aufs Laufband, ja, und hör mal das Essen auf, dann wird das hier auch wieder sich einrenken, aber das hat man natürlich damals nicht gemacht. Damals hat man einfach dann Medikamente genommen und dann ist er eben mit 74 Jahren gestorben. Und zwar praktisch an seinem 74. Geburtstag. Also er war, hat den Geburtstag um 14 Tage überlebt.
Und waren Sie während, also zum Zeitpunkt des Todes auch in dem Zimmer anwesend oder war da jemand Nein. anders gerade da?
Er ist ganz in der Früh gestorben, in der Früh um 4. Da war meine Schwester da, meine große Schwester. Die hat ihm da die Hand gehalten. Ich bin dann erst später, ich bin dann angerufen worden in der Früh um 6 oder so, da, dass er gestorben ist. Und dann bin ich hin und dann lag er da in seinem Bett, so aufgegangen war er da. Das sah so aus wie ein Chinese, wie so ein alter Chinese mit so einem kugelrunden Kopf, also ganz fremd. Und hat ihm irgendjemand eine Rose in die Hand gedrückt. Da lag er da so mit gefalteten Händen mit dieser schrecklichen Rose da. Also unmöglich, aber was soll man machen?
Aber es ist Ihnen in Erinnerung bis heute,
ja,
das
ist
Bild
in Erinnerung, offenbar. Weil es so abstoßend war und so fremd. Ich habe meinen Vater mein ganzes Leben lang nie mit einer Rose in der Hand gesehen.
Aber Sie wissen aber nicht, wer es war.
Irgendeine Krankenschwester vielleicht. Es war irgendjemand aus dem Krankenhaus. Ja, ja. Es war jemand aus dem Krankenhaus, der ganz lieb gemeint. Mhm. War es für mich, also total absurd.
Mhm. Aber haben Sie zu dem Zeitpunkt noch irgendwie was mit Religion anfangen können? Sind Sie da noch manchmal zum Beispiel selbst in die Kirche gegangen oder zumindest in die Passionskonzerte noch, weil das ist ja sozusagen
ja,
so eine seichte Form
so,
von Kirche.
Ich habe das so am Rande mitlaufen lassen und habe auch, das Interessante war, dass ich nach dieser Zeit, in der Zeit, in der mein Vater gestorben ist, hatte ich überhaupt keine Angst vorm Tod. Da habe ich mir gedacht, ja, also das ist eigentlich, das ist machbar. Also das ist keine schlimme Sache, so ein Tod. Und ich habe die Angst vor dem Tod vollkommen verloren gehabt. Das ist mir aufgefallen. Das blieb auch eine ganze Weile so. Und dann kam sie wieder. Also heute habe ich wieder Angst vor dem Tod. Heute habe ich wieder Angst vor. Ich male mir das oft aus, wie das ist. Ich habe ja auch diesen Podcast Verbrechen. Da geht es ja auch immer wieder auch um Sterbehilfe. Oder um Leute, die bei denen beim Sterben geholfen wird, obwohl sie es gar nicht wollen. Und das spielt auch eine Rolle, wo dann später Leute in den Knast wandern dafür, wegen ihrer Sterbehilfe. Und oder auch um die Frage, wie sterbe ich, ja? Also wie werde ich, muss ich dann da ewig rumliegen, ja? Und muss dann auf meinen Tod warten und so, das ist ja fürchterlich.
Ist es dann eher eine Angst vor dem Sterben oder tatsächlich eine Angst vor dem Zustand des Todseins, also des Wegseins, ja, des Nicht-mehr-wirken-Könnens, des nichts mehr erfahren.
Können, ist mir wurscht, dann wirke ich halt nicht mehr.
Aber Sie wirken doch gerne, oder?
Ich wirke gerne.
Man hat das Gefühl, Sie wirken gerne.
Ja, ich wirke sehr gerne auf andere ein und vor mich hin, aber das ist jetzt nicht der Sinn meines Lebens. Also wenn mir jetzt jemand sagen würde, oder das ist ja auch immer das Problem, das Männer mit der Pensionierung haben. Ich bin jetzt nicht mehr wirksam, ja. Und keiner will mehr meinen Rat. Und keiner sagt mir, oh, guten Morgen, Herr Professor. Und sagt halt keiner das. Also wenn man ein intaktes Privatleben hat, dann ist das vollkommen wurscht. Aber man darf halt nicht nur aus dem Beruf bestehen. Aber insofern ist es mir egal. Ich wirke halt dann woanders oder im kleineren Rahmen.
Haben Sie das geschafft? Weil ich meine, klar, man darf nicht nur aus dem Beruf stehen, ist klar, aber Sie haben ja schon einen sehr zeiterfüllenden Beruf, würde ich jetzt mal schätzen. Mhm. Oder hatten Sie jetzt vielleicht nicht mehr ganz so wie früher, vielleicht aber trotzdem Sie machen jetzt eine Tournee wieder mit dem Podcast und
ja.
Leute sind an Ihnen interessiert und Sie führen Gespräche mit Leuten und alles Mögliche, ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das auch, Sie sind das natürlich nicht nur, aber das ist ja schon ein sehr, sehr großer Teil von dem, was Sie sind.
Ja, aber es geht noch auf die Nerven, das muss ich Ihnen auch sagen. Ich meine, ich bin ja aus der Chefredaktion ausgeschieden nach 11 Jahren, ich habe 12 Jahre, war ich jetzt sozusagen im System. Davor war ich ja Reporterin und 12 Jahre war ich erst als Ressortleiterin, dann als stellvertretende Chefredakteurin, hier eine Karyatide der Hierarchie. Und das ging mir dann irgendwann auf die Nerven. Deswegen habe ich ja dann auch aufgehört, weil mir dieses immer da sein und immer wichtig sein und so weiter auf die Nerven gegangen ist. Mir war das einfach zu viel und es häufte sich nebenher immer noch weiteres an, das ja dann auch nicht aufhört, sondern immer weitergeht und dann kommt wieder was Neues dazu. Das kommt dann auch noch oben drauf. Und das war mir dann irgendwann, habe ich das alles nicht mehr, habe ich gedacht, wo bleibt eigentlich mein Leben? Ich habe überhaupt kein Privatleben mehr, ich renne hier nur noch rum von einem Termin zum anderen. Jetzt ist mal Schluss. Und dann habe ich damit aufgehört, jetzt renne ich natürlich auch wieder rum in anderer Sache. Aber was mir Angst, dass wir sind ja beim Tod gewesen und bei der Angst vor dem Tod, was ich mir schon ausmale, ist, wenn es aufhört, also ich glaube nicht an ein Leben nach dem Tod, also dass die Englein kommen und mich Wort führen und dann muss ich den ganzen Tag Hosianna singen auf einer Wolke und so weiter. Oder ich geistere da in einer anderen Form herum und halte meine Hände hütend über meine Nachkommen und so. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass es, wenn der Ofen aus ist, ist er aus. Und man kann sich das sehr gut vorstellen, wenn man mal eine OP hatte und man versinkt dann da in einer tiefen Ohnmacht. Und da denke ich dann immer, wenn ich da wieder auftauche, jetzt bin ich wieder da. Also aber
das ist ja immer ganz beruhigend dann eigentlich, also ja. Wenn es einem dann einigermaßen geht, meistens ist man ja, wenn man aufwacht, noch so ein bisschen unter Trance, hat vielleicht sogar noch so ein bisschen so Drogeneinfluss,
ja,
ich denke da so an Sachen, so eine Magenspiegelung, ne? Die ich mal hatte, da ist man so ein bisschen high sogar danach, wenn man irgendwas Komisches bekommen hat,
ja.
Dann ist man irgendwie froh,
das sieht man mal, man ist doch nur ein wandelnder Apothekerschrank, ja, es kann alles, alle Zustände, alle Launen, werden einem da mit Tropfen oder intravenös eingegeben. Also daran, das beunruhigt mich auch immer so ein bisschen. Wie ja, sehr so, ist man eigentlich ich?
Ja, man kann so relativ leicht, wie sagt man das, beeinflusst werden, also in eine andere Richtung geschoben werden, ohne dass man was dagegen tun kann. Ja, das stimmt. Aber ich finde das alles sehr interessant, aber jetzt nur eine Rückfrage zu dem, Sie glauben nicht an ein Leben nach dem Tod, das hätte ich Sie sowieso noch gefragt, aber das, was Sie jetzt als das ausgemalt haben, woran Sie nicht glauben, ist ja jetzt auch so ein bisschen ein Klischee. Also das glaubt ja wahrscheinlich wirklich keiner, also dass man von den Engeln wirklich
geholt wird. Ja, das war ein Scherz.
Genau, so wie der Bayer.
Ja, der München im Himmel, genau, darauf habe ich mich bezogen.
Aber es gibt ja andere Formen, die man sich, die vielleicht die Leute eher glauben, also irgendwie eine Art von Weiterbestehen in einem anderen Zustand, was auch immer das sein soll.
Ja, ich finde das eher bedrückend. Ich möchte nicht weiterbestehen in einem anderen Zustand. Was soll das für ein Zustand sein? Also solche Zustände würde ich gerne vorher wissen, was ich da lieber bin.
Aber das ist ja sonst im Leben auch nicht so, dass man es vorher weiß.
Also. Ja, das ist richtig. Aber wenn ich mir vorstelle, ich komme dann in einem anderen Zustand, auf den ich dann keinen Einfluss habe und dann muss ich da irgendwie, schwebe ich da herum oder auf einem anderen Planeten wache ich auf. Es gibt ja tausend Varianten, wie das aussehen könnte. Aber es kann einfach auch aussehen, so wie vor der Geburt. Man wird abgeschaltet und das war's dann. Und das finde ich jetzt eigentlich auch nicht schlimm. Also ich war ja sehr, sehr lange, bevor ich geboren wurde, war ich da ja auch. Und da kann es jetzt nicht so schlimm gewesen sein. Also ich denke, dass es so ist, dass man dann einfach weg ist.
Und das macht Ihnen aber keine Angst, dieses einfach weg sein?
Mir macht mehr Angst, in einem Zustand wieder heraufbeschworen zu werden, der mich dann verwirrt. Ich lese jetzt gerade ein Buch, das heißt Thanatopia von Tom Hillenbrand. Und Tom Hillenbrand ist ein Autor, den verfolge ich schon länger. Der hat ein ganz tolles Buch geschrieben, das ist der Vorläuferroman von Thanatopia, das heißt Hologrammatika. Und der beschreibt in seinen Romanen, wie Menschen versuchen, mehr über den Tod rauszukriegen, indem sie eine digitale Existenz führen. Und es gibt auch, das ist ein Science-Fiction-Roman, ja. Das sind Science-Fiction-Romane, also spielen nicht jetzt, sondern in 100 Jahren oder in 80. Und er beschreibt dann eben Menschen, die ihre Gehirne digitalisiert haben und auf diese Weise ewig leben. Und jetzt bin ich gerade an einer Stelle, wo eine Nobelpreisträgerin gar nicht merkt, dass sie tot ist. Sie ist bei einem Flugzeugabsturz umgekommen, weiß es aber nicht mehr und befindet sich jetzt in einer Welt, die aussieht wie ihre, nur sind überall so kleine Irritationen, ja, es sind also lauter Sachen, sie begegnet zum Beispiel Gebäuden, von einem Architekten, von dem man weiß, dass er nie was gebaut hat, sondern nur entworfen hat. Und aber die Gebäude zieht sie auf einmal. Und so kommt sie dann langsam dahinter, dass sie nicht mehr lebt.
Sondern obwohl sie ja in einer gewissen Weise noch lebt. Also ja, sie ist ja eine Frage, was ist der Tod dann? Aber
nur als Bewusstsein. Also,
ja. Und aber einer, was sind wir denn anders?
In einer digitalen Welt. Sie ja. lebt in einer Welt, die aussieht wie ihre, aber der Himmel kann auch rot sein. Hm. Und sie fragt sich, wer hat diese Welt erschaffen? Und dann begegnet ihr ein Mann, der nennt sich Nemo, hm. nach der Figur von Jules Verne, diesem 20.000 Meilen unter den Meeren, oder? Und dieser Mann ist kein Mann, sondern ist eine künstliche Intelligenz, die angefangen hat, die Welt zu übernehmen und nun aussucht, wen sie weiterleben lässt und wen nicht. Mhm. Und das ist natürlich eine Gottesidee, mhm. ne, die da dahinter steckt.
Erinnere
mich, KI, die dich auswählt, du darfst weiterleben, aber andere, die weniger wertvoll sind als du, sie ist immerhin Nobelpreisträgerin, andere, die weniger wertvoll sind, eben nicht.
Ich erinnere mich so ein bisschen an diese Amazon Prime-Serie, die es mal gab, Upload. Ich weiß nicht, ob Sie die gesehen hatten. Die, das war das Prinzip, war so ähnlich. Es wurde eben die Möglichkeit geschaffen, sich kurz bevor dem Tod sein Bewusstsein abzuloaden in eine digitale Welt.
Ja.
Aber der Witz ist halt, nur so lange besteht man dann weiter, wie das Datenvolumen hält. Das heißt, die Hinterbliebenen sind immer da, müssen dann eben so eine Art Abo abschließen und immer bezahlen dafür, dass
Ablass bezahlen, damit du in den Himmel kommst.
Ja, immer weiter bezahlen, Geld bezahlen, dass man auch noch weiter besteht. Sonst muss man quasi dann den zweiten Tod sterben in der digitalen Welt. Ja.
Und wenn der Strom ausfällt, dann ist man sowieso tot.
Dann ist man vielleicht sowieso tot,
man hängt also am Netz.
Es gibt das hat mir in einer Podcast-Folge, ich weiß gar nicht mehr noch welche, das war wurde mir das erzählt, dass es das in Korea gibt, es so eine Fernsehshow wohl, wo die Leute mit Avataren ihrer Verstorbenen sprechen und eben, die haben sich das gewünscht, haben die quasi von der künstlichen Intelligenz auch, die sehen ja mittlerweile so aus wie in echt und man kann mit denen so eine Art Zoom-Call führen oder Teams, also Videotelefonie machen und die sind gefüttert mit den Daten über diesen Menschen und man hat dann das Gefühl haben, der Mensch ist nicht tot und spricht mit dem. Ich finde das eine furchtbare Vorstellung.
Ich finde das auch ganz furchtbar.
Aber Leute wollen das offenbar. Ja. Also das ist, die werden ja nicht dazu gezwungen.
Nee, aber es ist eine furchtbare Vorstellung. Der wiederholt sich ja dann immer. Der entwickelt sich ja nicht weiter, sondern der bleibt immer in dem Stadium, in dem er mal damals war, als er gestorben ist. Weiter geht's ja nicht. Also er muss sich immer wieder rekapitulieren.
Ja.
Es kommen ja keine weiteren Daten hinzu.
Also, wo man wahrscheinlich die generative KI könnte sich wahrscheinlich auch was überlegen, um ihn weiterzuentwickeln, aber es ist auch trotzdem einfach, ich stelle mir so vor, dass man dann ja auch gar nicht mehr so richtig unterscheiden kann nach einer Zeit in der Erinnerung, welche Erinnerung habe ich jetzt an meinen echten Lebenspartner oder wer auch immer das war und welche Erinnerung habe ich jetzt noch an diesen digitalen Abklatsch, der ja eigentlich nicht der echte ist und dann ist alles unecht irgendwie, dann ist alles verschwommen und unecht. Also, aber Sie haben vor dem Sterben haben Sie schon Angst.
Ja, vor dem Sterben habe ich Angst und das denke
das
ich.
Das haben ja viele
ich
Leute.
Meinen,
das,
ja, alle eigentlich, oder? Kennen Sie einen, der sagt, ich möchte gerne 5 Jahre in meiner Windel liegen? Also ich nicht.
Mhm.
Ich finde es eher furchtbar, dass ich da eine die Pflegekassen, sie werden ja jetzt wieder aufgestockt, weil es so viele Leute gibt. Jetzt gehen meine ganze Boomer-Generation wird jetzt Pflegefall in absehbarer Zeit. Also es wird ein sehr, sehr großes Problem werden. Und es wird ein sehr, sehr viel Leid geben. Und es wird auch viele geben, die sich vielleicht wünschen, dass da einer kommt und einem ein schönes Schlafmittel gibt und dann. Das finde ich sehr tröstlich. Die Vorstellung, dass mir einer beim Sterben hilft und ich muss jetzt keine großen Umstände machen, sondern der kommt halt rein, ich kriege ein schönes Schlafmittel und dann werde ich abgemurkst, finde ich gut.
Ja, also weil es einem, man sagt ja auch, es ist ein Autonomiegewinn. Also weil wenn man völlig ohne
jegliche. Sagen wir es mal so, es war diese ganze Pflege, dieser ganze Pflegewahnsinn ist ja ein Autonomieverlust. Die Leute werden ja nicht mehr gefragt, ob sie wiederbelebt werden wollen, sondern einfach wiederbelebt. Und dann sitzen sie rum. Ja, meine Mutter zum Beispiel, die hat 2-mal einen Schlaganfall bekommen und ist 2-mal gerettet worden. Und das hat ihr nicht gut getan, muss ich sagen. Also sie hat, am Schluss saß sie eben dann da in einem Bettchen und aß Schokoladenpudding und sagte, ja, Das war dann aber nicht mehr meine Mutter, was die da saß. Ne?
Ihre Mutter ist vor 14 Jahren gestorben, habe ich gelesen.
Haben meine Sie das Mutter auch? Ist gestorben im 31.12.2011.
Und haben Sie das auch begleitet oder waren Sie da, weil Sie dann
Nein, da war ich nicht dabei. Da war ich. Sie ist, die war ja sehr lange Pflegefall und hat dann eben ihren Schokoladenpudding. Ich habe sie besucht, immer wenn ich in München war. Ich muss auch sagen, das bereue ich auch ein bisschen, dass ich meine Mutter da, meine Geschwister waren sehr, sehr viel da, aber ich habe mich um meine Mutter weniger gekümmert, weil sie halt 1000 Kilometer entfernt von mir war. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass es gar nicht mehr meine Mutter ist. Also diese Frau, die da saß, die hatte mit meiner Mutter nichts mehr zu tun. Die Mutter war irgendwie verschwunden.
Ja, erinnert mich an meine Großmutter, bei der war es auch so ähnlich, auch in München, in einem Pflegeheim gewesen. Und gleich, die war auch gar nicht mehr da. Also sie war auch jemand anders, hat auch nicht immer so Kartoffelbrei eher gegessen und dann immer wieder rausgespuckt, auch weil sie es auch nicht wollte. So Stückchen wollte sie gar nicht, es musste alles ganz breiig werden. Also es war auch so eine Erfahrung von
Retardierung bis in Säuglingsalter.
Aber gleichzeitig war sie mir trotzdem immer noch ganz nah. Ich wollte dann immer da irgendwie trotzdem immer, wenn ich die Möglichkeit hatte, in München sein hin und irgendwie, ja.
Weil also mir war meine Mutter nicht nah. Ich bin da hingegangen und habe auch die Pflichten wahrgenommen und so. Aber ich war jedes Mal wieder bedrückt, weil es keinen Austausch mehr gab. Und sie hat dann Gespräche vorgetäuscht, die es nicht gab. Oder hat dann so getan, als würde sie an Gesprächen teilnehmen, hat aber letztlich nicht dann neben der Sache geantwortet. Und das war für meine Mutter, meine Mutter war so ähnlich wie ich. Also sie war das Gegenteil von hinnehmen und still sein und ja sagen, sondern es war dann einfach eine, ich weiß gar nicht, wo in dieser Figur, die da saß, meine Mutter überhaupt noch war. Das weiß ich nicht. Vielleicht war noch irgendwo ein Spurenelement. Aber sie war schon gestorben. Ja, ich hatte es so mit einem Überbleibsel von ihr zu tun, das mich stark befremdet hat.
Das bringt einem so ein bisschen auf die Frage, wer ist man selbst, ja? Oder wer ist der andere?
Ja, wo hört er auf?
Weil der Körper war ja noch da, es war noch irgendeine Form von Bewusstsein da. Ja, es gab eine Kontinuität zwischen dem Vorhergehen und aber irgendwie ist es dann doch nicht mehr der Mensch gewesen, den man kannte.
Nee, also es ist ganz, ganz eigenartig gewesen. Ganz eigenartig. Also das Ende meines Vaters war so eine runde Sache, ja, man konnte sich verabschieden, man hat sehr viele, sehr tiefschürfende und sehr, sehr interessante Gespräche geführt, auch große Liebesgespräche und hat sich noch alles gesagt, was man sagen wollte und so weiter und bei meiner Mutter konnte man überhaupt nichts mehr sagen. Was ich dann gemacht habe, ich habe dann Kirchenlieder gesungen, damit habe ich sie dann noch erreicht.
Kirchenlieder, fällt mir jetzt ein, dass ich auch gehört habe, dass sie, eins ihrer Lieblingslieder ist eins, das ich jeden Abend meinen Kindern zum Schlafen vorsinge, nämlich wenn nur den lieben Gott lässt walten und hofft auf ihn alle Zeit, den wird er wunderbar erhalten und so weiter. In aller Not und Traurigkeit. Es ist ja auch eins, was sehr so dieses Grundvertrauen transportiert. Mhm. Hatten wir ja vorher schon mal sozusagen, ob das vielleicht was war, was in dem Rucksack drin war. Gleichzeitig Sie haben ja auch schon von Ihrem Zeitverbrechen-Podcast erzählt und Kriminalreporterin und sagen alle furchtbaren Seiten des Menschseins da ja eher recherchiert und mitbekommen. Das steht ja in einer gewissen Weise in einem Kontrast zu so einem Vertrauensprogramm, weil man sagt einerseits, ja, Vertrauen, aber gleichzeitig offenbar der Mensch zumindest ist eigentlich der Gegenbeweis dafür, dass man so viel Vertrauen haben darf.
Ja, man soll ja auch nicht in Menschen Vertrauen haben, sondern in Gott. Ne? Also das ist ja eigentlich eine Gegenbewegung gegen das Grundmisstrauen, das man gegenüber den Menschen haben sollte. Deswegen hat man ja diese Figur erfunden, der gegenüber man Vertrauen haben kann. Gott gibt's ja nicht. Also das ist ja auch eine Erfindung von Menschen, weil sie eben irgendeinen Ort brauchen, auf den sie sich verlassen können. Und wenn die Welt in 1000 Scherben fällt, dann ist es eben Gott. Und eine eingebildete Figur, die es gut mit ihnen meint. Und das gibt viel, also ehrlich gestanden, warum nicht? Ne? Warum sollen sie sich das nicht ausdenken? Wenn es ihnen, man weiß ja auch, dass so eine Autosuggestion unglaubliche Kräfte verleiht. Deswegen sagt man ja auch Kindern, hey, du bist der Tollste, wie du das wieder gemacht hast. Dabei hat er bloß 3 Bauklötze aufeinander getürmt. Jeder, man könnte auch sagen, das kann doch jeder Esel. Das kann jeder Pavian und du kannst es halt jetzt auch, du Esel. Aber nein, man sagt, oh, toll, super hast du das gemacht, 1A. Und warum? Damit er das Gefühl bekommt, er kann sich auf sich selbst verlassen. Das weiß man aus der Pädagogik, wenn man Kinder nicht runtermacht und fertig macht, sondern wenn man ihnen Kraft verleiht, dann geht diese Kraft auch in sie über. Und das ist eine self-fulfilling prophecy. Und so ähnlich sehe ich das beim Glauben auch.
Ja.
Man redet sich was ein und dann setzt man sich auf den selbstgestrickten fliegenden Teppich und fliegt weg. Das gibt's.
Wobei es natürlich einschlägt, weil man sich es nicht nur selbst einredet, sondern es, man in einer Tradition steht von sehr, sehr langer Zeit, von Leuten, die einem das auch, die sich das vielleicht auch eingeredet haben oder denen das schon gesagt wurde. Und insofern bekommt es dadurch noch eine größere Bedeutung. Also es ist nicht nur was man sich sagt, sondern das sagen sich unendlich viele Leute und haben sich schon gesagt. Und dadurch bekommt es ja eben so eine.
Das ist dann Religion.
Ja.
Und wenn und manche setzen sich dann, tun sich dann einen Sprengstoffgürtel umschnallen und gehen in eine Moschee rein und jagen alles in die Luft, weil sie so sehr davon überzeugt sind, dass sie jetzt in den Himmel kommen. Das ist dann, das sind dann die wahren Gläubigen, würde ich mal sagen.
Aber es sind meistens nicht die, denen als Kind gesagt wurde, wow, du bist toll und hast die Bauklötze toll zusammengebaut, sondern da gibt es ja dann viele Sachen, die überlappen, würde ich denken. Es gibt immer zu allem Ausnahmen. Aber
man weiß ja, dass diese Leute, die sich dem Islam so besonders zuwenden, dass das ganz arme Schweine sind und oft gar nicht wissen, was im Koran steht, sondern dass das Leute sind, die zum ersten Mal irgendwie einen Sinn im Leben eingetrichtert kriegen und ihnen wird gesagt, du bist wichtig, Allah will dich, und jetzt sollen sie auf einmal dann irgendwas anstellen im Namen Allahs und das machen sie halt dann, weil irgendwann mal irgendwas ihnen einer zugetraut hat. So, das weiß man ja auch. Es gibt ja auch Untersuchungen über diese Figuren.
Genau, gibt es auch im Christentum immer mal wieder, gab es oft und auch in anderen Religionen. Also es ist jetzt nicht religionsspezifisch
auf eine. Man kann allen möglichen Leuten alles Mögliche einreden. Aber eben auch im Guten wie im Schlechten, nicht? Ja. Im Guten funktioniert es eben auch.
Aber ich finde es interessant, dass Sie sagen, Gott gibt es ja auch nicht, weil da gibt es ja diesen wunderbaren Spruch in der Dialektik, wunderbar, ein Gott, den es gibt es nicht, Bonhoeffer gesagt, also ein Gott, den es gibt es nicht, weil der für mich vor allem bedeutet, die Kategorie gibt oder gibt es nicht, ist eigentlich keine, die man sinnvollerweise auf Gott anwenden kann, sondern Gott ist nichts, was irgendwas mit geben und nicht geben zu tun hat, sondern es ist eben, zum Beispiel eine Kraft, die einen durchs Leben tragen kann und dann ist es stellt sich die Frage auch nicht, gibt es den so also als Wesen irgendwo oder sowas, dann geht er genau darin auf und dann ist es auch so.
Ja, vielleicht gibt es einen Gott, der irgendwie sich in einer Art und Weise äußert, die wir mit unseren Sinnen nicht wahrnehmen können. Es gibt ja sehr viele Dinge, die wir mit unseren Sinnen nicht wahrnehmen können und die wir auch mit unserer Intelligenz nicht wahrnehmen können. Also den wir nicht ausrechnen können. Das kann schon sein, dass es den gibt, aber den Gott der Bibel gibt es sicher nicht. Den lernt man ja kennen, der spricht ja auch zu den Menschen und erzählt ihnen dit und dat und wechselt manchmal auch die Meinung und ist jedenfalls niemand, dem ich vertrauen würde.
Ja, obwohl es ja auch nicht den Gott der Bibel gibt, im Sinne von, dass da jetzt nur ein Gott drin vorkommen würde, sondern es sind ja sehr viele Gottesbilder, die sich in der Bibel versammeln. Und dann, wenn man jetzt, ich versuche sozusagen jetzt die Advocatus-Seite einzunehmen, wenn man jetzt sagen würde, zum Beispiel an manchen Stellen präsentiert die Bibel auch einen Gott, der, so wie Luther gesagt hat, den Glauben als Vertrauen einem mitgibt. Mhm. Also sagen, dass das Leben hat einen Sinn, jetzt komplett abstrakt gesprochen und von der Religion abgehoben, ist ja auch eine Botschaft, die man in der Bibel finden kann. Und das ist ja etwas, würde ich sagen, was man schon auch, was man sagen kann, das gibt es doch. Also es gibt doch eine Lebensweise, die man darauf ausrichten kann, dass das Leben einen Sinn hat und damit ist es auch eine, das steht auch in der Bibel.
Ja, ja, aber man muss den Sinn sich trotzdem selbst verleihen. Also der wird einem nicht, der wird einem, also ehrlich mal ganz ehrlich.
Jetzt ist die Frage, was man Sinn meint.
Wir reden ja vom Tod, aber ein Vater im Himmel, der seinen Sohn opfert, damit alle Schuld vergeben ist, das ist eine solcher Quatsch. Ja, und das ist doch, wer kommt denn auf sowas? Also das, ich verstehe überhaupt nicht, was das soll. Warum muss da einer sterben, damit die Sünden vergeben sind? Ja, welche Sünden denn eigentlich? Und wenn man dann die Sünden auseinandernimmt, dann merkt man, dass das oft an biologischen Merkmalen liegt oder an natürlichen Gegebenheiten oder an Sachen, die eigentlich Gott einem selber eingebrockt hat. Ja? Da muss man dann dafür büßen und eigentlich gar nicht selber, sondern das macht dann ein erfundener Sohn, der dann in den Himmel aufsteigt. Es ist so irre. Wer soll das glauben? Also
ja, ich glaube, also sagen, wo wir jetzt uns eine andere Vorstellung von haben, ist, was bedeutet es, das zu glauben und was bedeutet es, dass es etwas gibt? Weil also das zu glauben heißt ja nicht zu denken, dass es jetzt eine wahre Gegebenheit ist im Sinne von, weiß ich nicht, ich bin vorhin mit der S-Bahn hierher gefahren, das ist wirklich passiert, das habe ich so gemacht, daran kann ich irgendwie glauben, dass das passiert ist, sondern das bedeutet, würde der Theologe sagen ja, dass ich dem eine Bedeutung in meinem Leben zumessen kann, dass ich mich durch diese Geschichte, die dort erzählt wird, in irgendeiner Weise selbst verstehe, besser als vorher vielleicht. Und das hat ja bei vielen Leuten geklappt, könnte man sagen. Aber anderen hat es nicht geklappt.
Sind Sie ein Theologe?
Ja, ich bin ein Theologe. Also. Und der Theologe muss natürlich dann immer versuchen, dem Ganzen etwas abzugewinnen oder darf. darf. Also ich finde es ja eher eine schöne Aufgabe. Also mir macht das ja Spaß. Und deswegen leuchtet mir das nicht ein im Sinne von, das war so und das ist jetzt alles so passiert, sondern eben auf einer anderen Ebene. Der Theologe sagt, das ist quasi eine symbolische Weise, unser Leben zu deuten. Mhm. Wir können es ja nur mit Symbolen, mit Geschichten, könnte man etwas weniger abstrakt sagen. Mhm. Und das ist eine, die für viele Leute funktioniert hat. Mhm. Aber bei Ihnen nicht. Zumindest der Teil nicht. Es gibt andere Geschichten.
Ich erzähle sie ja. Ich mache ja sogar einen Podcast, in dem ich diese Geschichte erzähle mit meiner Schwester und wir streiten uns drüber. Und das ist dann auch wieder der Sinn des Lebens.
Ja, wir haben ja vorhin schon ausführlich darüber gesprochen, ob Sie über den Tod fürchten oder das Sterben fürchten. Das zweite kleine Thema dieses Podcasts ist ja der Sinn des Lebens. Das können wir jetzt nicht mehr ausführlich besprechen, aber es würde mich trotzdem interessieren, jetzt, Sie haben gesagt, Sie sind schon, gehen langsam auf das Ende Ihrer zumindest aktiven Berufstätigkeit hier in der Zeit zu, sozusagen Dinge ändern sich, Sie wollen auch viele Sachen gar nicht mehr machen. Wenn Sie sich so an die Zeit, die jetzt noch kommt, die hoffentlich noch lang ist in Ihrem Leben, versuchen zu besinnen, was würden Sie sagen, ist das Sinnvolle, was Sie da noch machen wollen?
Ich möchte mit meinem Mann zusammen sein, vielleicht auch noch mit meiner Tochter und ich möchte, dass die Leute, die mir nahe sind und nahe stehen, dass die um mich herum sind. Und das eine oder andere Projekt mache ich natürlich noch. Also vielleicht schreibe ich noch ein Buch über meine Wohngemeinschaft. Ich wohne ja mit Menschen zusammen seit 30 Jahren oder 35. Und das ist auch eine sehr originelle Lebensart, die wir führen. Sowas zum Beispiel, aber dass ich mich jetzt da, und vielleicht mache ich noch die eine oder andere Kriminalgeschichte, weil es doch immer wieder wichtig ist, dass man sich von der Presse aus in Strafverfahren einmischt, weil eben einfach manches schief läuft in der Strafjustiz. Und das ist, meine Tochter hat zu mir gesagt letzte Woche, was machen denn die armen Verurteilten, wenn du nicht mehr da bist? Und das frage ich mich dann auch manchmal.
Ist das auch, wenn man es versucht, so auf eine bisschen höhere Ebene nochmal zu heben, eine Sache, die man sagen könnte, ist der Sinn in ihrem Leben, Zeit mit den Menschen zu verbringen, die sie lieben?
Ja, ist es. Und früher war es eben, ich habe ja in meinem Journalistenleben mich sehr oft eingemischt in Sachen, in denen man sich eigentlich nicht einmischt als Reporter. Ja, also ich habe nicht bei Strafverfahren nicht still daneben gestanden und mir da den Untergang irgendeines Wichts angeguckt, sondern ich habe, wenn ich informiert worden bin oder angesprochen worden bin oder darauf aufmerksam gemacht worden bin von Dritten, dann habe ich mich da auch eingemischt und habe da recherchiert, ob das alles mit rechten Dingen zugeht. Ich habe ja auch zwei Leute aus dem Knast geholt, also die falsch verurteilt waren, durch meine Recherchen. Und da habe ich mir dann auch gedacht, also wenn Journalisten vor ihren am Schluss des Lebens sagen, ja, was habe ich eigentlich geleistet, dann kann ich sagen, ich habe immerhin zwei Leute gerettet. Das ist auch jetzt mal nicht nichts. Also insofern habe ich da mich dann durch reinwerfen und reinstürzen in die Gegebenheiten, habe ich mich dann schon verwirklicht gefühlt, aber das werde ich nicht ewig machen und das ist dann auch, irgendwann schafft man das nicht mehr. Es ist so anstrengend, sich in so ein Strafverfahren reinzuarbeiten, bis ins Letzte. Es ist anstrengend und man hat unendliche Konflikte und irgendwann hat man das satt. Also es geht halt dann nicht mehr.
Also der Sinn des Lebens, Zeit mit den Lieben zu verbringen und ja, sinnvolle Dinge tun, die anderen auch was bringen.
Natürlich,
in ihrem Leben.
Die, einem, die anderen was bringen, das gehört dazu. Also nur im rosa Bademantel daheim rumsitzen, das ist nicht meine Art.
Vielen Dank, Frau Rückert, für das Gespräch.
Ich danke Ihnen. Ja.
Das war über das Ende Folge 43. Wir hoffen, es hat Ihnen wieder gefallen. Lassen Sie uns 5 Sterne da und abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Wollen Sie uns einen Gast vorschlagen oder ist Ihnen ein besonderer Satz hängen geblieben, dann schreiben Sie an podcast@chrismon.de und folgen Sie Chrismon auf Instagram, um immer up to date zu sein. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie mutig. Dieser Podcast ist nur möglich dank Ihrer Unterstützung. Wenn Sie noch nicht dabei sind, werden Sie digitalabonnent unter chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.